Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallo. Welcome back.
Ja, da sind wir wieder. Und nachdem bei der letzten Folge Capsule Wardrobe ich ganz viel vorbereitet habe, ist es dieses Mal andersrum, aber eigentlich eher ein bisschen unbeabsichtigt. Aber es ist, wie es ist. Diesmal freue ich mich, mich berieseln zu lassen von dir. So hart steige ich jetzt in die Folge ein.
Ne? Ich wollte gerade sagen, ich dachte...
Kein Smalltalk, heute nicht, nein.
Ich dachte, ich kann noch mal mit irgendeiner verrückten Idee hier um die Ecke kommen.
Mit was denn für einer verrückten
Idee? Ja, ich habe so eine ganz verrückte Theorie. Und die habe ich dir schon mal so ein bisschen erklärt, aber ich schmeiß sie jetzt trotzdem noch mal, bevor wir zur Folge kommen, noch mal schnell raus. Und zwar ist dir mal aufgefallen, dass Menschen, die Violett lieben als Farbe in Bekleidung, dass die die Farbe dann so richtig exzessiv tragen?
Sagte der Mann, der schwarz exzessiv trägt.
Wow, stimmt, das ist richtig, ja. Das stimmt, aber ich glaube, das ist noch mal ein bisschen anders vielleicht. Aber ich finde, Menschen, die Violett mögen, die haben dann wirklich auch so oft diesen Total Look und oft und immer und regelmäßig an. Das finde ich so irre. In allen Farbtönen.
Die haben gemischt. Eine Leidenschaft für Lila.
Ja, krass. Also das würde ich gerne mal wissen wollen. Was sind das für Menschen und warum Violett?
Warum nicht?
Ja, aber das finde ich spannend. Also ich meine, so den grünfreudigen Typen gibt es vielleicht eher weniger.
Aber
oder
das
so.
Gibt es ja auch mit Pink zum Beispiel. Wir haben ja auch eine Freundin, die sehr gerne Pink trägt.
Ja, das stimmt, aber
gut, sie trägt
so im
nicht.
Total Look
ja,
mit Schuhen und Handschuhen und Jacke und
Mütze Schuhe hat
und
sie
alles.
Auch. Schuhe hat sie auch.
Ja, aber im Komplett-Look.
Untenrum weiß ich jetzt nicht.
Ich so
also mit untenrum meine ich jetzt Rock oder Hose. Das meine ich mit untenrum. Jetzt nicht die Unterwäsche.
Untenrum.
Also,
sie hat untenrum gesagt.
Weiß ich nicht genau. Also, wenn du jetzt ein Kleid an hast und Schuhe und vielleicht noch eine Tasche in der Farbe, ist das jetzt nicht, ist das so krass ungewöhnlich? Nee. Ich weiß, wir haben nämlich eine auf der Straße gesehen, die hatte eine violette Hose, Oberteil, Jacke, Rucksack, Schuhe,
Mütze
Handschuhe,
alles.
Das war wirklich,
alles.
Das war wirklich crazy. Die war wirklich all over und sie hatte sogar an ihrem Rucksack Anhänger mit violetten Plüschfiguren.
Ist doch
drei
krass.
Stück.
Das ist doch krass.
Das war krass.
Ja, aber also, solche Leute trifft man ab und an mal. Das ist gar nicht so selten, aber dann ist immer alles so komplett. Das finde ich spannend.
Aber findest du es blöd?
Nein, gar nicht. Ich finde das witzig. Ich würde gerne wissen wollen, warum und was da so dahinter steckt. Ist da eine psychologische Theorie dazu?
Vielleicht lieben die das einfach. Vielleicht fühlen die sich einfach wohl da drin. Vielleicht ist es wirklich die Farbe. Vielleicht ist es eine Capsule Wardrobe und die haben halt einfach alles in Violett.
Das stimmt.
Und dann können die alles miteinander kombinieren.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Okay, das wollte ich nur mal so kurz reinhauen, ne? Diese kurze Theorie.
Ja, sehr schön. Dann erzähl doch mal, worum es in der heutigen Folge so geht.
Ja, ich mache mir immer so eine Liste von unseren Themen, die wir so machen, besprechen können. Und da stand schon länger dieses Thema drauf. Und heute geht es um genderfluide Mode und alles, was so ein bisschen da so dazugehört. Und was es bedeutet und die Historie und all sowas dazu. Ich habe ja da so einen kleinen historischen Hintergrund. Das liegt ja daran, dass ich ja selber mich mit dem Thema intensiv in meinem Studium auseinandergesetzt habe und ja auch mal so ein Label gründen wollte und all solche Sachen. Und deswegen finde ich das immer noch ein sehr spannendes Thema. Und weil das vor allem eben in der Mode auch ja ganz besonders durch verschiedene Designer und Designs einfach eine Rolle spielt.
Ja, und als wir das folgende Thema gemeinsam besprochen haben, habe ich gedacht, ja, okay, machen wir genderfluide Mode. Fand ich gut. Dann habe ich angefangen und bin in die völlig falsche Richtung abgedriftet. Nämlich war dann bei Genderless Fashion. Und dann hast du gesagt, das meintest du gar nicht. Und dann habe ich gedacht, boah, ich habe das so falsch verstanden. Und dann habe ich gedacht, ich übergebe einfach dir die komplette Vorbereitung, so wie du es bei unserer vorigen Folge mir gegeben hast. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Dafür sind wir ja zwei. Und so wie ich dich letzte Woche berieselt habe mit Informationen, so berieselst du mich einfach heute. Und da freue ich mich sehr, sehr darauf.
Das ist schön. Also erstmal bist du gar nicht falsch abgebogen. Das liegt einfach daran, dass da das Feld relativ
breit ist,
ja, genau, und dass diese Begrifflichkeiten teilweise etwas schwierig zu fassen sind. Und da fange ich gleich mal an mit den Begrifflichkeiten.
Fang an.
Ja? Okay, ich fange mal an mit genderfluide Mode, denn die ist eine bewusste, also ein Bewusstsein, dass man außerhalb von binären Geschlechtsordnungen sich einsortiert. Also, dass es eine Mischung ist, dass es ein Fluss ist zwischen männlich und weiblich. Und diese Merkmale von männlich und weiblich werden gezielt eingesetzt, um sich auszudrücken, um sich zu verkörpern, um seine eigene Identität zu finden. Und da ist es tatsächlich ganz wichtig, dass es da optische Merkmale gibt von weiblich und oder männlich. Oder eben männlich und oder weiblich, je nachdem. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich das eigentliche entsprechende geschlechtliche Gegenpart dann sich den antitypischen, vermeintlich typischen, gegensätzlichen Merkmalen bedient.
Das war übelst kompliziert. Du meinst einen Mann, der jetzt einen Rock wählen würde?
Genau, also ein Mann, also nicht nur einen Rock, sondern direkt eine vermeintlich weibliche Assoziation wählt. Materialien können das sein, das können Formen und Kleidungsstücke sein, die das eben verkörpern. Das ist eben vor allem bei Genderfluid eben ein ganz großes Ausdrucksmittel. Das muss nicht mal was mit geschlechtlicher Orientierung zu tun haben. Das kann einfach ein Spielmittel sein, es kann ein Ausdrucksmittel der Persönlichkeit sein. Das kann aber auch auf der sexuellen bzw. auf der Liebesebene quasi ja irgendwo verankert sein. Dann gibt es noch Genderless Fashion. Genderless Fashion, das hast du ja vorhin schon gesagt, das ist so ein bisschen anders gedacht, weil hier geht es tatsächlich darum, dass man alle Geschlechtsmerkmale entfernt. Also hier geht es gar nicht mehr um männlich oder weiblich, sondern hier geht es quasi um non-binär.
Mode für alle.
Genau, also Mode für alle diejenigen, die sich direkt sagen, ich möchte in keiner geschlechtlichen Zuweisung meiner Kleidung sichtbar machen. Und das ist eben vermeintlich sehr neutral. Ohne, dass das jetzt in Farbe ist, sondern es ist insofern neutral, egal ob für Männer oder für Frauen oder alles, was es sozusagen LGBTQ-mäßig dazwischen gibt. Dann gibt es noch Unisex-Mode. Und Unisex-Mode ist nochmal grundsätzlich etwas anderes, denn Unisex-Mode ist für alle Geschlechter gedacht und die haben weder weibliche noch männliche typische Merkmale und sind einfach so, dass sie jeder quasi tragen kann. Kommt in den 1960ern, kommt das so vor bei den ersten Designern und da geht es einfach um Kleidungsstücke, die völlig neutral sind.
Okay, dann muss ich nochmal fragen, was der Unterschied zwischen Genderless und Unisex ist.
Genderless ist extra ganz bewusst gemacht. Das wird extra direkt von Designern so entworfen, damit es völlig geschlechtsneutral ist. Währenddessen Unisex-Mode wird vorrangig so gemacht, vor allem in Functionwear zum Beispiel, Sportbekleidung und ähnliches. So Outdoor-Jacken ist ja so, das kennt man ja so am meisten. Die ist einfach funktional für jeden gedacht. Währenddessen Genderless Fashion die tatsächliche Botschaft und den Sinn hat, extra geschlechtsneutral zu sein. Das ist wirklich gezieltes Design dahin. Währenddessen einfach Unisex etwas ist, was einfach grundsätzlich jeden passt oder bei jedem funktionieren sollte. Funktionieren kann.
Okay.
Ich kann.
Klingt irgendwie nah beieinander trotzdem.
Das ist grundsätzlich sehr ähnlich, aber die Designleistung und der Hintergrund sind natürlich andere. Bei Unisex-Mode geht es nicht um künstlerische Darstellung und es geht nicht, das hat meistens eine eher funktionale Inspiration und da geht es eben, dass es sehr praktisch ist. Aber bei Genderless Fashion geht es tatsächlich darum, dass man eine Inspiration hat und man hat eine gezielte Persona und auf die soll das passen.
Okay.
Okay, gut. Etwas kompliziert, es gibt noch queere Mode. Die ist sehr ähnlich, die ordnet sich dann quasi sehr ein und das ist aber eher eine Spielart. Und da kann man ganz viele Schnittpunkte zu allen drei Funktionalitäten, allen drei Designsprachen quasi finden. Wann beginnt das? Und zwar habe ich da mal was für dich rausgesucht. Und da bringe ich jetzt was, ich kann dich ja auch mal überraschen mit ein paar Dingen. Meistens hast du ja immer so schöne Schätzfragen für mich, aber heute bringe ich dir was. Wann beginnt es mit dem Thema genderfluide Mode und Queer-Roll-Mode und alles, was so ein bisschen dazugehört. Und zwar habe ich da recherchiert, und zwar im späten 19. Jahrhundert beginnt das schon, dass tatsächlich auf den Straßen eine Subkultur, vor allem in den Metropolen Berlin, London, Paris, sich ein Klientel bildet, wo es schon so eine Art Cross-Dressing gibt und wo einfach die Freiheit existiert, sich so zu kleiden und stärker auszudrücken, als man das sozusagen vorher kannte, wo das sehr konservativ war. Natürlich im ländlichen Bereich ist das zu dieser Zeit auch noch schwierig gewesen und sicherlich auch in großen Teilen anderer Städte, aber da in den Metropolen fängt das da schon an. Und aber schon vorher, schon viel früher, nämlich im späten 18. Jahrhundert, gibt es einen französischen Grafen sozusagen, der vom König Ludwig XVI. Die Erlaubnis bekommt und er darf von seiner Umwelt nicht getadelt werden, dass er 30 Jahre lang nur noch in Frauenkleidung gehen darf und sich so kleiden darf. Und er heißt Chevalier d'Ouen und darf mit der Genehmigung des Königs Damenkleidung tragen. Als einziger Mann.
Darf er nur Damenkleidung tragen?
Nein, oder? Er darf sich so anziehen, wie er möchte. Er hat die Freiheit,
Und warum hat er die Freiheit bekommen und andere nicht?
Das kann ich dir nicht sagen, genau. Das ist, wird sicherlich
da brauchen intensiv wir eine, über. Da brauchen wir eine liefert. Zeitmaschine, um mal nachzufragen.
Genau, und jetzt kommt die kleine Überraschung.
Oh, aus, das ist ein Bild von ihm.
Ich habe ein Bild von ihm, zeige ich dir gleich. Ich zeige aber, rede über noch jemanden, und zwar über jemanden, den du vermeintlich kennst, denn er kommt quasi aus deiner Heimat. Er ist in dem gleichen Ort geboren, wie du geboren bist.
Was?
Ja, und zwar Prinz Hermann von Pückler.
Ich wollte gerade sagen, Muskau. Ich wollte gerade sagen, es ist Fürst Pückler, ne?
Ja.
Ja.
Ein exzentrischer Graf, beziehungsweise ein kleiner Fürst gewesen. Und er ist extrem exzentrisch gewesen. Er war zwar lebzeits fast durchweg mit einer Frau liiert, hat aber einige Reisen in den Orient getan und hat da Bekanntschaften gemacht mit der weiblichen Bekleidung und hatte einen kleinen Harem besessen von Männern und Frauen und hat dort die Spielart des exzentrischen Kostümierens gelernt und hat sich Zeit seines Lebens auf privaten Veranstaltungen ganz gern einmal verkostümiert und hat immer wieder kokettiert mit Damenbekleidung in seinen vermeintlichen Herrenuniformen, die er zu der Zeit getragen hat.
Crazy.
Und ich habe hier für dich ein Bild beider Persönlichkeiten.
Mhm. Alle, aber da sind sie ja noch sehr...
Nein, der Chevalier d'Huon hat schon einen Damenhut auf und er trägt auf dem Bild, auch wenn es nicht ganz... Er trägt ein Kleid.
Ah ja, stimmt. Ja. Wenn du genauer hinguckst, sieht man, dass das ein Kleid sein könnte.
Ja.
Aber es ist ja nur die Büste so.
Ja, tatsächlich. Es gibt aber auch die Bilder, die Gemälde, die es gibt, die sind schon mit Kleid, aber die sind von der Qualität nicht so schön gewesen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Mhm.
Alle Bilder, die wir hier besprechen in dieser Folge,
findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen Lost on Planet Fashion auf TikTok und auf Instagram. Schaut euch das gerne an.
Ja, das sind so quasi so die Anfänge, wo das so ein bisschen anfängt. Im Jahr 1969, die berühmten 69er, gibt es die sogenannte Stonewall-Revolte. Und zwar ist das so, dass aus der Subkultur heraus immer mehr, vor allem schwarze Drag-Performer und Künstler, eine große Revolte anzetteln und für mehr Freiheit und Akzeptanz sorgen. Und zu dieser Zeit beginnt sozusagen auch so ein Gedanke, was so die sexuelle Orientierung und die Freiheit, was das alles betrifft, das wird so ein bisschen aufgeweicht. Frauenrechte und sowas, das wird alles sozusagen sehr stark angeschoben und davon profitieren wir ja heute noch grundsätzlich. Und das bringt ganz viel Bewegung bis hin in die 1980er Jahre, als die sogenannte Ballroom Culture aufkommt in New York. Und zwar ist das eine extreme Subkultur, die sich mit fetischähnlichen Partys und ganz verrückten Kostümen Ausdruck verleiht. Und da existiert jegliche Freiheit, sich zu kleiden und Partys zu feiern. Und ein Wegbereiter für genderfluide Mode und queere Mode ist der Künstler Leigh Bowery. Das ist ein Performance-Künstler, Sänger, Fotograf und Modemacher gewesen. Und ich habe dir zwei Bilder wieder mitgebracht. Und du darfst mal ihn beschreiben. Ich habe hier auch wieder was Hübsches rausgesucht von ihm.
Ich soll ihn jetzt beschreiben?
Ja. Kannst es ja im Groben versuchen mal zu
beschreiben. Okay, also man sieht eigentlich wenig von ihm. Er hat quasi eine Maske auf beiden Bildern, sodass man auch nicht sieht, ob er Haare hat oder nicht. Man sieht quasi lediglich die Augen und selbst der Mund ist nur eine Öffnung und dann ist es wie so Schlauchbootlippen. Einige Influencerinnen jetzt würden dafür töten für diese Lippen. Oh Gott, das war gemein, das meinte ich nicht so.
Das wird wahrscheinlich ist vielleicht ein Outtake.
Jedenfalls hat er so wie so krasse Lippen draufgesetzt auf diese Maske. Und ja, viel sieht man nicht. Er ist verhüllt, beide Bilder in Rot. Auf dem einen hat er so eine weiße Maske, schwarze Augen, rote aufgesetzte Lippen und dann so eine rote, lange wie Samtrobe, wo man aber auch nicht die Arme sieht. Und links hat er so eine Ballerina-Position und da hat er wie so ein kurzes Kleid, Glitter, langärmlich und darunter so eine Leggings, auch Glitter und auch das Gesicht wieder verhüllt in einer roten Glittermaske und man sieht quasi auch nur die Augen und die übertriebenen Lippen.
Ja, genau. Also eine sehr exzentrische Persönlichkeit und er hat aber extremen Einfluss auf ganz unterschiedliche Designer, unter anderem auf Alexander McQueen. Und wenn du dich an unsere Alexander McQueen-Retrospektive erinnerst, da hatten wir die Kollektion Horn of Plenty, alles so in schwarz-weiß und rot gewesen. Und da hatten die Models so riesige rote Lippen, so über den Mund drüber hinaus gemalt. Und das ist zum Beispiel unter anderem ein Zitat an den Künstler. Ja, also er hat sehr großen Einfluss auf Designer, wie gesagt, Alexander McQueen und Vivien Westwood unter anderem. Und aktuell gibt es tatsächlich eine sehr schöne Ausstellung über ihn, und zwar im Tate Museum in London. Mhm. Ja, war absoluter Zufall, auch vom Thema her, dass wir heute quasi darüber reden. Ich habe 5 Labels rausgesucht und zeige eine Auswahl von aktuellen Looks, von Kollektionen. Und ich würde dir am liebsten gleich mal den ersten Slide geben. Da sind jeweils 4 Looks drauf. Und du kannst mal erzählen so ein bisschen, was es ist. Es ist das Label Palomo Spain.
Palomo Spain, Mode in Schwarz-Weiß. Ganz verschieden, aber ziemlich cool irgendwie. Der erste Look ist quasi wie so ein Anzug, ein bisschen oversized, schwarz, mit einer weißen Bluse bzw. einem weißen Hemd und richtig krasse Ohrringe, die wie so ein Draht oder wie so eine weiße Schnur so fest sind und dann so drapiert. Ziemlich cool, an so einer Kugel dran. Ich glaube, es ist eine Kugel. Dann ein schwarzes Kleid. Ich glaube, es ist ein Rock und ein Oberteil. Ich sehe es nicht so richtig.
Ja, es ist wie so eine Tunika ähnlich so. Mhm.
Dann der dritte Look ist, glaube ich, ein Mantel mit einem weißen Oberteil drunter und einem weißen Tuch. Und dann eine schwarze Glitterhose und ein schwarzes Top. Hübsch sieht's aus. Sehr hübsch. Passt auch auf jeden Fall zum Thema. Gefällt mir gut. Das ist irgendwie so klassisch. Also es hat natürlich trotzdem moderne Elemente, weil es halt genderfluid ist und weil es halt sehr modernen Eindruck erweckt. Aber ich finde, trotzdem hat es irgendwie was Elegantes. Ich mag's.
Ich muss sagen, ich habe in der Recherche mit dieser Folge ja auch nochmal so recherchiert, was gibt es so für Labels. Und tatsächlich war mir das unbekannt. Und ich finde, das ist eine Riesenentdeckung. Also das finde ich eine wirkliche Bereicherung, das entdeckt zu haben. Jetzt erzähle ich mal kurz noch was dazu. Also,
soll ich dir sagen, dass ich heute auf der Website von denen war und geguckt habe, was die so für Sachen haben?
Und?
Na, cool.
Cool, oder?
Cool.
Ja. Ja, cool. Finde ich auch. Also auch die Accessoires und vor allem erschwinglich.
Naja.
Also erschwinglicher als vieles andere.
Also, man muss unterscheiden. Ne? Ich habe, wie gesagt, in dem Shop gestöbert. Ja, manche Accessoires sind erschwinglich, wie die Sonnenbrillen, auf die spielst du an. Die sind so
zwischen 50 und 80 Euro.
Ja, aber manche Oberteile sind 500.
Ja.
Also.
Je nach Aufwand.
Naja, du kriegst keins unter 300, 400 Euro.
Ja, okay.
Also 300 war das günstigste, was ich gesehen habe, und das war im Sale.
Okay.
Also du musst schon da 500, 600 Euro für ein Oberteil hinblättern. Also die Accessoires mögen vielleicht erschwinglicher sein, aber die Kleider sind es nicht. Und auch die Taschen sind nicht so erschwinglich. Ich glaube, das waren so 500 Euro oder so Bereich. Mhm. Also ja, jetzt nicht, keine Ahnung, eine 5.000-Euro-Tasche, aber jetzt für so.
Es ist nicht Louis Vuitton-Preis, aber es ist.
Aber es ist trotzdem gehoben, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Dafür, dass es vermeintlich jetzt nicht so das große Label ist. Aber ich finde es trotzdem, ich finde es wirklich toll. 2015 gegründet, und zwar von Alejandro Gomez.
Alejandro Gomez?
Ja, das ist gut, ne?
Ich kenne nicht den Nachnamen.
Ja.
Alejandro Gomez.
Palomo, natürlich, am Ende. Ach, also Alejandro Gomez Palomo. Solche Namen hintereinander.
Alejandro Gomez Palomo.
Genau. Hat auf dem St. Joseph Martins School in London studiert. Ganz toll. Ich finde es ganz klasse. Guckt es euch an. Bleibt auf jeden Fall ab sofort.
Im Fokus.
Im Fokus, definitiv.
Der Aufmerksamkeit.
Und ich finde es sehr schön, weil ich finde, die Mode ist tatsächlich wirklich sehr schön von der Gestaltung und von der Qualität offensichtlich, weil rein dieses Genderfluid-Thema ist hier wirklich toll. Es ist wirklich so universell zu tragen.
Das und ich finde, mir. Ja, ich finde es total tragbar.
Ja.
Also egal jetzt für wen, ich finde es super tragbar. Es ist jetzt nicht übertrieben. Es ist jetzt nicht, wo du denkst, da musst du zu irgendeiner Veranstaltung gehen, damit du das anziehen kannst. Also es ist schon so, dass man das gut tragen kann.
Ja, finde ich auch. Ein weiterer Designer, über den wir schon mal gesprochen haben, ist Tom Brown. US-amerikanischer, in New York ansässiger Designer. Und wir haben ja schon über sehr exzentrische Haute-Couture-Kleidung von ihm gesprochen. Und jetzt schauen wir uns aber eher mal so die Ready-to-Wear-Kollektion an. Und du erzählst mal ein bisschen was darüber, was du siehst.
Okay, ich sehe 4 Personen, 3 davon mit Sonnenbrille. Sieht sogar aus, als wäre es dreimal dieselbe Person. Ist das dreimal dieselbe Person?
Es ist dreimal dieselbe Person, aber die eine Person ist tatsächlich eine andere auf dem Bild.
Die 4. Person?
Ja.
Ja, okay. Also, es sind dabei. Also erstmal, die Mode ist sieht erstmal auf den ersten Blick etwas konservativer aus und ein bisschen zugeknöpfter. Konservativer trifft es eigentlich. Die beiden äußeren Personen haben Regenmäntel sieht's aus. Dann jeweils ein Rock, links ein bisschen, fast ein langer Rock, rechts bis knielang mit Falten, würde ich sagen. Ich bleib mal rechts bei der Person. Die sieht aus, als hätte sie eine Schuluniform an. Auch so Kniestrümpfe dazu und dann eine Bluse oder ein Hemd mit Krawatte und dann eine Weste drüber, ein Blazer drüber. Dann sieht aus wie so ein Rock oder zwei Röcke, so mit verschiedenen Lagen. Und dieser Regenmantel. Ja, ganz links ist auch dieser Regenmantel und auch wieder diese Bluse und die Krawatte und die Weste und der Blazer und der Rock und der Regenmantel. Ja, und dann die typische Tasche mit dem Hund. Und die beiden Personen in der Mitte, da muss ich sagen, Look Nummer 2 ist, sieht so ein bisschen kellnermäßig aus, mit der Fliege, weißes Hemd, dann weißer Blazer, aber ein bisschen transparent. Und so an den Kanten, also wie am Saum, hat er so schwarze Ränder, also quasi so ein paar schwarze Highlights. Und dann auch ein, ich dachte, das ist erst eine Hose, aber es ist ein Rock. Schwarzer, längerer Rock, guckt so ein bisschen was Weißes hervor. Und dann so schwarz-weiße, flache Schuhe aus Lack. Und der letzte Look ist auch ein weißer Rock, so ein bisschen aus Netzstoff. Sieht so ein bisschen tennismäßig aus. Dann ein Poloshirt dazu und ein Blazer drüber und dann wieder eine Jacke drüber. Und hat so rot-blaue Details. Ja, also rein vom ersten Eindruck her gefällt mir das andere viel besser. Aber ist auf jeden Fall auch das Thema gut umgesetzt. Beziehungsweise passend zu unserem Thema. Sendest du, dass er sein Thema umsetzen muss?
Genau.
Passend zu unserem Thema.
Genau, also das Schöne ist, bei seiner Mode, sie ist jetzt natürlich viel kontrastreicher als das, was wir davor gesehen haben. Also im Vergleich dessen. Sein Hauptaugenmerk liegt ja vor allem in dieser Spielart mit der vermeintlich historisierenden und klassischen Herrenmode. Und die aber geschlechtsübergreifend anzuwenden und zu schauen und zu spielen damit und über Schichten, und das ist auch nochmal ein ganz typisches Stilelement von genderfluider Mode, nämlich dieses Layering, dieses Übereinanderstapeln verschiedener Schichten. Und das macht er, finde ich, sehr gekonnt, weil man verliert ja einfach wirklich, und ich finde, die Aufnahmen machen das natürlich auch nochmal so richtig, wirklich den Bezug, kann das jetzt ein Mann tragen? Wer kann das jetzt tragen? Kann das eine Frau tragen? Das spielt hier einfach gar keine Rolle.
Das stimmt.
Und das finde ich sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, ich mochte das andere trotzdem mehr.
Das war so mehr dein Stil.
Weil es eleganter aussieht, ja. Aber es passt natürlich trotzdem und du hast schon recht. Ja, und das Layering, das fällt auf jeden Fall auf. Ja, das ist auch völlig okay. Es ist halt nur auf den ersten Eindruck, wirkt es halt sehr, sehr konservativ. Und dieses Schuluniform-Ding, das ist vielleicht nicht so das, was ich jetzt präferiere. Aber wem das gefällt, go for it.
Ja, also du hast recht, es wirkt konservativer, aber genau das ist die Spielart, weil er das eigentlich sehr humoristisch macht. Da gibt's ja noch die Taschen dazu und so die Farben und das viele übereinander stapeln. Und das macht das natürlich auch. So viele Muster mixen.
Du kannst reden, wie viel du willst. Ich weiß nicht, ob du mich heute hier von Tom Brown überzeugen kannst.
Gut.
Aber von Palomo Spain hast du mich überzeugt.
Okay. Ich stell dir einen weiteren Vertreter vor.
Ja.
Und zwar den belgischen Designer Ludovic de Saint-Sernin. Ludovic de Saint-Sernin hat aber hauptsächlich sein Leben in Paris verbracht, weil er hat in der École in Paris, in der großen Modeschule, die einen extrem langen Namen hat, studiert.
Und wie ist denn der Name der Modeschule? Ich mache nur Spaß. Ich hoffe einfach nur, dass ich den Designernamen nicht aussprechen muss.
Ludovic de Saint-Sernin.
Das klingt irgendwie wie ein Fußballverein, ne? So wie Paris Saint-Germain.
Ja, genau. Das ist typisch, ja. Das stimmt. Als erstes hat er seine ersten Arbeiten gemacht bei Balmain, also als Assistent, und hat 2017 sein eigenes Label gegründet. War nur für eine Kollektion bei Anne de Müller-Mister als Designer, bis er da gehen musste.
Und bis er achtkantig rausgeflogen ist.
Ja, so ein bisschen schwierig ist das.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Da gibt es, ich habe es versucht nochmal rauszufinden, aber es ist nicht wirklich so richtig überliefert. Er scheint eine schwierige Persönlichkeit zu haben, ohne dass ich über ihn jetzt hier lästern möchte oder sonst irgendwas.
Oh, das war gleich nochmal interessanter. Aber er scheint etwas
schwierig zu sein. Ja.
Designer-Tratsch.
Ja, und es gibt wohl böse Zungen, die auch über ihn sehr viele schwierige Dinge berichten. Aber konkret ist nichts.
Oh mein Gott, jetzt bin ich neugierig.
Ich kann da gar nichts.
Jetzt ist es gleich noch ein bisschen interessanter
geworden. Ich weiß, okay,
wir wissen jetzt nichts Genaues, aber es ist trotzdem interessanter geworden dadurch.
Genau. Und ich habe jetzt hier 4 Looks rausgesucht, und zwar aus 2 Kollektionen. Und zwar seiner letzten eigenen Kollektion. Und er war Gastdesigner für Jean-Paul Gaultier. Und da hat er die letzte Haute Couture-Kollektion als Gastdesigner, wie gesagt, gemacht. Und ich zeige dir hier...
Welche sind jetzt welche?
Die Looks. Und zwar die äußeren beiden sind aus der Jean-Paul Gaultier-Kollektion und die inneren beiden sind die aus seiner eigenen Kollektion.
Interessant, aber dass du die Außen und Innen einordnest. Okay.
Genau. Naja, das war jetzt einfach gestalterische Freiheit.
Gut, danke. Gut, ich fange an von links mit dem Jean-Paul Gaultier-Look. Es ist eine braune Hose, kniehohe Stiefel dazu und ein Blazer. Und der hat an den Seiten, an den Seiten so einen runden Beinausschnitt. Und dann geht es nicht gerade in die Mitte, sondern es geht vorne, wo quasi die Weiterführung ist, der Knopfleiste, geht spitz nach unten bis zu den Knien. Und der Blazer hat überall wie Lochnieten. Und hat eine Schnürung über den ganzen Blazer. Ich dachte erst, es sind wie Pailletten oder sowas und mit Stickereien, aber es sind halt wirklich Nieten und dazwischen halt diese Schnürung. Und ich muss sagen, dieser Look, der sieht wirklich fantastisch aus. Ich finde, der sieht richtig, richtig gut aus. Der gefällt mir total gut. Der andere Look hier von Jean-Paul Gaultier, also der ganz rechts, der erinnert mich ein bisschen an den Look von Margiela von der... Es ist nicht die letzte gewesen. Da gab es doch diese Kollektion in
Ich weiß. Also die letzte John Galliano Haute Couture, schau mal zu.
Genau, ja. Wo die da in diesem Untergrund, weil es ist eine transparente Bluse, weiß mit Schluppen, also vorn. Und dann ist es wie eine Corsage, aber nur um die Taille sozusagen. Also wie eine Unterbrustcorsage, aber noch tiefer, also nicht direkt unter der Brust, sondern noch ein Stück tiefer. Eine schwarze Hose und dann wieder schwarze Stiefel dazu. Und auch die Haare, die sind halt so gegelt und so ein bisschen nass. Also es erinnert mich wirklich an diese Margiela-Kollektion. Die beiden Looks in der Mitte. Der erste Look ist ein Teddy-Mantel und hat ein beige und lang und hat quasi voll so plüschig. Der sieht richtig plüschig aus. Und hat einen Taillengürtel, einen super breiten. So ein schwarz auch mit so einem Lochnieten. Ich weiß nicht mal, ob das ein richtiges Wort ist, Lochnieten, ne? Und dann eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Und der letzte Look hat ein Oberteil, ein trägerloses Oberteil, also wie ein Bandeau. Und ist vorne auch geschnürt, ein bisschen wie eine Corsage, halt aber gerade. Und kariert und eine passende Hose dazu. Unten sieht es aus wie eine stinknormale Anzugshose, so in so einem Grünton kariert. Und oben halt dieser Kontrast dazu mit diesem Bandeau-Corsagen-ähnlichen Teil.
Und findest du gut?
Ich finde das gut. Ich mag die Jean-Paul Gaultier-Looks sehr.
Ja.
Die in der Mitte finde ich auch gut, aber die anderen finde ich etwas besser.
Okay. Die Jean-Paul Gaultier-Kollektion kann man sich ja auch mal gerne anschauen. Natürlich auch die anderen Kollektionen von ihm. Ich bin persönlich kein großer Fan von ihm. Weil er eine schwierige Persönlichkeit hat? Nein, das wusste ich da bis dahin auch noch nicht. Aber mir ist das zu sexualisiert. Also es gibt ja auch quasi innerhalb der Kollektion schon optisch auch nochmal Männer und Frauen. Und die wirklichen Kleider, die es da gibt, die sind alle sehr, sehr freizügig. Und ich bin da wenig Fan davon, beziehungsweise gar kein Fan davon. Und die Jean-Paul Gaultier-Kollektion war auch nicht besonders berühmt. Also es sind auch sehr viele Teile dabei gewesen, wo es, wie du jetzt das zum Beispiel hier beschrieben hast, den Look, der sehr aussieht wie die Margiela-Kollektion, gab es auch tatsächlich Looks, wo man gesagt hat, okay, das ist McQueen.
Mm.
Also da konnte man also wirklich ein Kleid dazustellen.
Er hat sich sehr stark inspirieren lassen.
Also das wäre ja typisch, dass man das quasi dafür machen die das ja, die Gastdesigner, dass sie in das Archiv von Jean-Paul Gaultier gehen und dann sagen, okay, ich zitiere jetzt Jean-Paul Gaultier und die Ideen davon und setze es in meinem Stil um. Das ist ja Sinn und Zweck davon. Aber dass man dann eben sagt, okay, das sieht aus wie das und das sieht aus wie von dem Designer, ist dann schon eher schwierig.
Mm. Das Dunkelbraune gefällt mir trotzdem.
Okay. Jean-Paul Gaultier an der Stelle war übrigens einer der ersten Designer, der für Herren Röcke angeboten hat. Und zwar 1985 schon.
Ja. Cool.
So, eine weitere quasi Entdeckung im genderfluiden Bereich, der Designer war Telfar. Telfar Clemens heißt der Designer und ist ein New Yorker. Und er hat 2005 ein Unternehmen gegründet und die meisten werden das eventuell von den Taschen kennen. Weil wenn man den Namen eingibt und dann wird einem meistens sofort die Taschen angezeigt.
Ja, jetzt erinnere ich mich.
Das sind so quadratische Taschen und dann hat man so ein, wie so ein Kreis und mit dann so in der Mitte so ein T drin.
Ja.
So eingestickt oder so abgesteppt.
Wir sollten diese Tasche mal irgendwie
die Tasche.
Auf Insta mal kurz zeigen, damit man weiß, worüber wir reden.
Okay, ich bringe die nochmal mit dazu. Die Bekleidung sieht aber ganz anders aus. Ich habe hier nochmal eine etwas ältere Kollektion ausgewählt. Das ist jetzt nichts Aktuelles, weil es schon länger keine direkten Modenschauen mehr gab. Und wir wollen ja immer versuchen, mit den Modenschauen zu arbeiten. Aber hier eine Auswahl von 4 Looks von Telfar.
Gut, der erste Look ist wie so ein Zopfmusterpulli, aber irgendwie die eine Seite der Schulter ist frei. Da sieht man sogar ein bisschen den Nippel von ihm. Und bei der anderen Seite sieht es aus, als hätte man quasi die Schulter durch das gesteckt, durch das Loch, wo der Kopf normalerweise rausguckt. Durch den Kopfausschnitt, oh mein Gott. Dadurch auf jeden Fall. Beige, hoher Schlitz an der Seite, sodass man die Hose sieht. Das ist, glaube ich, eine Lederhose. Und dann, also in Schwarz. Und dann braune, wie Cowboy-Boots in Cognac. Auch mit diesem Tee, wie bei der Tasche. Und dann braune, cognacfarbene Handschuhe dazu.
Das, was du beschrieben hast mit dieser Schultersituation, ist übrigens ein ganz typisches Design für ihn. Das gibt es fast in allen Kollektionen. Und gibt es in unterschiedlichen Teilen.
Gut, das nächste Outfit ist eine Jeans, eine blaue Jeans, sehr weit geschnitten, fast so wie so eine Pump-Pose.
Mhm.
Also wirklich an den Oberschenkeln und um den Kniebereich und so super weit und an den Knöcheln wird es dann wieder ein bisschen enger. Schwarze elegante Schuhe dazu und ein trägerloses, ja auch wie eine Schluppenbluse dazu, aber halt ärmellos und vorne, aber so richtig breit geht da die Schluppe nach unten. Also richtig super, super breit. Bestimmt 15, 20 Zentimeter breit. Das dritte Outfit ist, das sieht so ein bisschen historisch aus, auch mit der Frisur, weil es so ein bisschen wie angelegte Locken sind. Das Oberteil finde ich ganz, ganz schlimm übrigens. Das ist so Butteryellow. Und dann hat es so einen Ausschnitt. Und an der Seite hat der Ausschnitt einen Knoten. Und dann gucken da von diesem Knoten diese zwei Bubseln so runter. Und diesen Knoten, der findet sich dann nochmal an der Hüfte wieder. Und die Ärmel, die sehen auch ein bisschen länger aus. Das sieht aus wie so ein Billigpullover. Es tut mir wirklich leid, das gefällt mir gar nicht.
Beste Beschreibung ist übrigens auch die Bubseln.
Die Hose ist knielang und ist gestreift, auch in Gelb, aber ein etwas kräftigeres Gelb. Und nochmal so breit, so in so einem Peach-Ton, würde ich sagen. Und dann dazwischen sind quasi so etwas dünnere, bräunlichere Streifen. Und auch da sind an den Außenseiten der Knie auch wieder Knoten. Und dazu wie weiße Strumpfhosen. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich weiße Strumpfhosen sind oder einfach nur so Overknees. Und braune Slipper. Das sieht untenrum sieht super historisierend aus. Und oben dieser Pullover, das finde ich ganz komisch. Finde ich wirklich ganz komisch. So, letzter Look. Es ist ein, ich glaube, es ist ein Rock. Oder es ist eine sehr...
Ist eine Hose.
Eine Hose. Okay, dann mit sehr weiten Beinen. Eine Hose aus Samt in einem dunklen Petrol. Und da ist quasi ja wie so eine Raffung. Also zweimal so eine Raffung. Einmal um den Oberschenkel, einmal um die Wade sozusagen. Und da macht die Hose dadurch auch so eine Linien von oben nach unten. Also der Stoff fällt dann halt so. Und das Oberteil ist auch in einem Petrol. Langärmlich. Und es hat aber so Löcher und irgendwie so Streifen vom Stoff. Schaut euch das unbedingt
mal an. Ich glaube, das ist geknotet.
Ja,
das sind so
kann
Bänder
sein.
Und die sind irgendwie
geknotet. Ja, okay. Soll ich dir sagen, dass mir die Looks gar nicht gefallen? Vielleicht der Look 2 mit dieser Schluppenbluse und der Jeans noch, aber das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, das ist so, es ist so sehr, sehr wild, finde ich. Also man findet irgendwie nicht, war das eine Kollektion oder war
ja,
das?
Ja, das ist tatsächlich eine Kollektion.
Und die wirkt halt nicht harmonisch, finde
ja.
ich.
Ja. Tatsächlich war das auch ein ganz typisches Merkmal, dass es sehr unharmonisch wirkt, weil es ganz viele verschiedene Elemente sind, die da irgendwie eine Rolle spielen. Das ist kein Qualitätsmerkmal, das ist einfach nur eine zusätzliche Bemerkung. Er ist kein studierter Designer. Wie gesagt, das soll kein Bashing für diejenigen sein, die studiert oder nicht studiert haben.
Es ist einfach eine Feststellung.
Genau, es ist einfach nur eine Feststellung. Er hat es ja trotzdem geschafft, ein verhältnismäßig bekanntes Label zu machen, vor allem mit den Accessoires offensichtlich.
Kanntest du ihn vorher?
Also ich kannte die Taschen.
Ah ja, stimmt, die Taschen. Ah ja.
Die Taschen, ne?
Siehst du, habe ich schon voll vergessen.
Aber den Zusammenhang mit der Tasche und den Outfits sehe ich jetzt hier auch so gar nicht.
Aber ich sehe auch den Zusammenhang zwischen den Outfits nicht. Und teilweise sehe ich sogar in dem Outfit den Zusammenhang nicht.
Ja. Es ordnet sich aber trotzdem so ein. Ich finde, das kommt auch auf den einzelnen Looks und von den einzelnen Elementen so rüber. Das funktioniert schon. Es passt, ist halt ein anderer Stil.
Ja, es passt auf jeden Fall auch zum Thema.
Genau. Aber nicht dein Geschmack.
Es ist nicht mein Geschmack. Also ja. Wenn ich Palomo Spain, ne, nochmal.
Das ist nochmal eine andere Ebene.
Das ist halt so richtig high level und das ist elegant. Stimmt. Und das ist so on point und du siehst gut damit aus. Und das ist hier so, also nicht, dass man nicht damit gut aussehen kann, aber es ist halt viel mehr casual so.
Ich finde, es ist vor allem.
Dabei vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es schon ein ganz anderer Stil und der Palomo Spain, den mag ich persönlich etwas mehr.
Der ist etwas eleganter.
Ja, ich mag und das.
Dann
ja.
Aber eben noch so
fluid. Mir ist das auch zu wild. Mir ist das auch zu wild an sich. Also die Looks, die sind mir zu, roh. Ja, weiß nicht. Naja.
Mir ist es zu roh. Also, das ist so meine Interpretation.
Ja, wie gesagt, das mit der Jeans und der Schlumpenbluse, das finde ich noch gut. Kann ich mir auch sowohl bei Mann als auch bei Frau, als auch bei allem dazwischen vorstellen. Das ist völlig okay. Also das finde ich, das steht wahrscheinlich jedem. Bei den anderen Looks weiß ich nicht so richtig. Also, ist, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, es ist halt einfach nicht mein Geschmack. Nee, es okay, ist nicht cool. Mein Geschmack.
Sehr gut.
Sehr gut, dass es nicht dein Geschmack ist.
Ja, doch, das darf es ja auch. Das muss ja auch nicht alles jedermanns Geschmack sein.
Nee,
genau.
Muss nicht. Wenn ich jetzt die anderen Sachen dazu sehe, dann rutscht das wahrscheinlich sogar auf den letzten Platz bei mir.
Das ist bei mir auch so.
Ach krass, ich dachte, weil du es so eingeleitet hast, habe ich gedacht, dass du es richtig gut findest. Weil du gesagt hast, das ist noch eine Entdeckung gewesen und dann
dachte ich, ja,
oh, jetzt kommt bestimmt was Geiles.
Es ist tatsächlich eine Entdeckung, klar. Ah, ja. Also, weil alles, was ich neu dazulernen kann, ist für mich eine Entdeckung.
Aber es war quasi ohne Wertung.
Ohne Wertung.
Ja, okay.
Keine Qualität, okay, kein Qualitätsmerkmal.
Gut.
Okay, wunderbar. Das hat mir sehr viel Spaß schon mal gemacht. Ich würde gerne noch mal kurz zu einem Zwischenpunkt kommen und dann kommt dann die letzte Kollektion, die wir uns anschauen. Innerhalb von Genderfluide Mode gibt es ja auch noch zusätzlich andere Ikonen, sag ich mal. Und ein bekanntes Beispiel ist natürlich hier aus Deutschland Marlene Dietrich zum Beispiel. Oder Prince, der Sänger Prince, nicht aus Deutschland, aber klar, der Sänger Prince. Und David Bowie.
Prince macht übrigens auch Lila.
Stimmt, Prince macht auch Lila, das stimmt. Und auch das ist jetzt völlig wertungsfrei und ich war ein sehr großer Michael Jackson-Fan und Prince war ja so der Gegenpart davon. Und ich habe auch Prince gehört und ich bin immer davon ausgegangen, und das ist wie gesagt gar keine Wertung, aber ich dachte immer, Prince ist schwul. Aber ist er gar nicht gewesen. Der hatte mehrere Ehen gehabt, das wusste ich gar nicht. Das fand ich krass. Also vermeintlich kommt man da in die Falle.
Hatte Ehen mit Frauen sozusagen.
Ja. Hm. So, einen dieser Ikonen, beziehungsweise zwei Ikonen zeige ich dir nochmal.
David Bowie, ja. Wow, kann er in dem rechten Outfit überhaupt laufen?
In dem rechten Outfit, das ist von Legaspi. Legaspi war ja Kostümmacher und Rick Owens hat ja eine Kollektion für Larry Legaspi gemacht.
Mhm.
Und von dem ist das.
Mhm. Bitte zwing Kostüm. Mich nicht, diese Looks zu beschreiben.
Kannst ja nochmal so versuchen, grob.
Okay, das linke Outfit sieht aus wie ein Jumpsuit mit ein bisschen Schlaghose und langärmeligen Oberteil, sehr weiten Ausschnitt und so ein florales Muster in Rot und Blau. So ein bisschen sieht es dadurch so ein bisschen historisch aus, also durch die Farbgebung. Und rechts ist, ich weiß gar nicht mal, was das für Material ist. Es glänzt auf jeden Fall, es sieht aber hart aus. Vielleicht ist es auch einfach Stoff und dann irgendwas Lackiges drauf. Und so silberne, dünne Linien sind drauf und die Hosen, die sind. Also wenn er die beiden Beine zusammennehmen würde, sieht das aus wie ein riesiges Herz unten, finde ich. Ich frage mich, wie er da reinkommt und ob er damit laufen kann, weil es sehr, sehr starr alles aussieht. Schaut euch den Look gerne an. Ich kann ihn nicht beschreiben.
Das du ist gibst aus
mir
der...
hier nur fiese Sachen.
Ich gebe dir fiese Sachen, das stimmt.
Bei Capsule Wardrobe musstest du nicht so fiese Sachen beschreiben.
Das stimmt. Das ist aus der Zeit, in der ja, das Alter Ego Ziggy Stardust sozusagen verkörpert hat. Das war auch ein geschlechtslose Figur Und eine Ikone zeige ich dir noch und die stellst du auch noch mal kurz vor. Das finde ich ist auch persönlich eine Ikone für mich aus der Jetztzeit. Und zwar
Tilda Swinton. Ja, sie hat kurze Haare. Stimmt, sie spielt natürlich auch sehr mit dem Genderlosen oder Genderfluiden. Ich weiß gar nicht, ob ich groß was zu den Outfits sagen soll. Das eine Outfit ist halt so eine etwas weitere Hose und auch so ein bisschen Layering oben mit einem Blazer und einem Hemd aus sehr glänzenden Materialien. Links sieht super cool aus. Das ist unten auf der einen Seite, das ist ein Rock, da sieht man quasi, ja, fast wie so ein Strapsel. Und rechts sieht es aus wie ein langes Hosenbein. Dafür ist es obenrum wieder andersrum. Auf der einen Seite, wo quasi dieser kurze Rock ist, ist halt ein Oversize langer Blazer. Und rechts ist es halt quasi die Bluse, hat aber den noch einen Ärmel dran von der Jacke. Ziemlich cooles Outfit. Und auf dem hat sie, oder bei dem Look hat sie quasi die Haare so streng nach hinten und ist auch sehr maskulin geschminkt. Ja, cool.
Freut mich. Okay, letzte Kollektion. Und ich finde, so als Zusatz nochmal, ich finde genderfluide Mode, queere Mode und genderless. Und ich finde auch vor allem bei diesen ganzen ganz unterschiedlichen und diversen Looks, die wir uns schon angeschaut haben, finde ich das ganz spannend, dass wie stark doch diese Mode die Persönlichkeit unterstreicht. Wie krass und wie groß diese Spielart davon ist und wie stark man sich da ausdrücken kann. Und diese Kollektion oder ein Teil dieser Kollektion verkörpert das. Und zwar geht's um Vivienne Westwood. Und zwar um die letzte Vivienne Westwood-Kollektion in Shanghai. Und das ist nicht von Andreas Kronthaler, was ja der Mann war von Vivienne Westwood, sondern vom Designteam.
Also, der erste Look ist ein schwarzer, langer Mantel, ein bisschen oversized oben, sehr tiefen Ausschnitt. Ziemlich cool. Eine Kette dazu, die ein bisschen aussieht wie das Mandalorian Grogu.
Was?
Na, guck mal, es sieht aus wie so ein runder Kopf und dann die Grogu-Ohren.
Ach so, das ist doch dieser Reichsapfel mit dem Ring drumherum. Das ist das Logo. Ja, ich weiß,
was du meinst. Aber es wäre ganz schön süß, wenn es...
Ach so,
okay. Okay, ja. Ich hör auf.
Ein Grogu-Anhänger in dieser Form, bitte.
Ja. Der zweite Look ist eine Bluse mit hohem Ausschnitt, also so wie ein U-Boot-Ausschnitt und dann ein ganz crazy Muster, also wie kariert, aber irgendwie so, als wäre es irgendwie zerknüllt. Aber es ist quasi nur auf dem Stoff aufgedruckt, in so grünen, orange und rottönen. Und dann dazu wie eine elegantere Jogginghose. Ja, es ist schon irgendwie wie eine Jogginghose. Zumindest das Material so in so einem Dunkelgrau. Aber es sieht trotzdem nicht bottelig oder unelegant aus. Es sieht trotzdem irgendwie...
Nicht so leger.
Ja, nicht aber so, ich glaube auch, weil es so gestylt ist, wie es gestylt ist. Der dritte Look, da trägt er ein Kleid, so in einem hellen Taubenblau mit einem relativ tiefen, runden Ausschnitt. Und unten ist es quasi auf der einen Seite kurz, auf der anderen ein bisschen länger. Es sieht dadurch so ein bisschen wild aus. Auch der Print ist ein bisschen wild. Also hat einen ganz krassen Effekt so, als wäre es ein bisschen alt oder so ein bisschen zerfetzt. Und der rechte Look ist ein schwarzes, ich glaube, es ist ein Kleid. Oder ist es wieder ein Jumpsuit?
Das ist eine Hose. Ein Jumpsuit, auf jeden Fall hat es Hosenbeine.
Unten ist eine Hose, okay.
Genau, unten ist Hose.
Aber es ist so pumpig, dass man auch denken könnte, es ist ein krasser Rock. Und oben ist es ein Top mit einem tiefen Ausschnitt und fast so wie so ein Herzausschnitt.
Ja, ja.
Finde ich ganz cool. Doch, finde ich cool. Besonders die beiden schwarzen Looks finde ich ganz cool. Also die beiden äußeren. Die gefallen mir. Die in der Mitte nicht so sehr. Aber gerade der letzte Look und der erste Look, die gefallen mir schon ziemlich gut.
Ja, und die Models tragen alle hohe Schuhe. Auch wenn man das jetzt auf den Bildern nicht ganz so genau sieht.
Das erkennt man nicht.
Aber
bei den beiden in der Mitte hätte ich es nie erkannt.
Sieht man es nicht, das stimmt. Nee. Bei den beiden in der Mitte sieht man es nicht. Aber die anderen tragen alle auch direkt hohe Schuhe noch dazu.
Ja, gut.
Gut, oder? Finde ich auch. Also gefällt mir besser als die Kronthaler-Kollektion. Hat mir sehr gut gefallen, die ganze Kollektion. War echt cool.
Ja, sieht cool aus auf jeden Fall.
Haben wir jetzt mehrmals cool gesagt.
Cool.
Okay, ja, so viel eigentlich zu dem Thema. Es gibt sicherlich noch ganz viel zu sagen, aber irgendwie müssen wir ja auch zum Ende kommen. Hast du noch Gedanken, Ideen? Hast du Inspirationen? Findest du, was denkst du jetzt? Du durftest dich ja du durftest dich ja jetzt nicht so vorbereiten. Nee. Ja, du durftest dich berieseln lassen, aber hast dich ja jetzt nicht vorbereiten können.
Na, ich finde, erstmal finde ich das cool, wie viel verschiedene Varianten und Aspekte es gibt. Also ich mag das sehr, dass es so viele, also es ist ja im Grunde grenzenlos so von den Stilen, was wir gesehen haben, so viele verschiedene Kollektionen, verschiedene Looks. Ich finde sehr, sehr gut, dass jeder die Möglichkeit hat, sich so auszudrücken, wie man möchte. Und das sollte man auch tun. Jeder sollte das tragen, worin man sich wohlfühlt. Und ich finde, das ist super. Also wirklich. Palomo Spain fand ich super. Jetzt hier der Abschluss fand ich wieder super. Zwischendrin Sachen, die jetzt nicht so meins waren. Aber das ist auch okay, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Und ich denke, da ist wirklich für jeden irgendwas dabei. Also ich glaube, wenn man heute durch die Slides slidet.
Durch die Slides slidet.
Slidet, findet jeder bestimmt irgendwas, was einem gefallen könnte. Glaube ich. Weil es so viele verschiedene Sachen sind.
Ja.
Also nicht so wie jetzt meinetwegen in der Avantgarde-Folge oder in der Opulenz-Folge, wo wir doch da natürlich ein Thema rausgegriffen haben, ist das hier sehr, sehr breit gefächert, was ich gut finde.
Sehe ich auch so. Finde ich schön. Gefällt mir. Ich mag das auch. Ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Die Freiheit, dass jeder das anziehen möchte und anziehen darf und kann, was er gerne möchte.
Ja.
Und sich so ausdrücken möchte, wie er das will. Und dass es einfach Kleidung kann.
Ja.
Die Persönlichkeit aber, so zu unterstützen, finde ich
aber
klasse.
Aber noch wichtiger wäre, dass alle so akzeptiert worden
Das ist das wären, Größte.
Oder dass alle akzeptiert, ja. dass alle so akzeptiert werden, wie sie sind und wie ja. sie sich kleiden. Das ja. ist das Allerwichtigste. Ja. Und dann können wir nur sagen, zieht an, worauf ihr Bock habt, worauf ihr Lust habt und dann ist es richtig. Wenn genau. ihr euch gut fühlt, dann ist es das Beste, was passieren kann.
Genau, man sollte das Leben des anderen nicht schwerer machen, als das eigene ist.
Genau, und ich finde, ja. das strahlt man dann ja auch aus, ne?
Ja.
Also wenn du was hast, worin du dich wohlfühlst, strahlst du das nach außen aus und das ist viel wert.
Auf jeden Fall.
Das waren schöne abschließende Worte.
Mein Gott, die rahmen wir ein.
Ich frage mich, wo rein.
Digital.
Ich frage mich, wo rein, aber okay, wir rahmen sie mal ein. Ja, schön. Dann hört gerne das nächste Mal wieder rein in 2 Wochen und gebt gerne mal Feedback ab, schaut auf unsere Kanäle, lasst uns Liebe da. Jeder Like, jede positive Bewertung und alles hilft uns sehr und da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten sage ich nur, habt noch eine schöne Woche.
Vielen Dank.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.